Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich bete mit uns, das heißt, ich rede zu genau diesem Christuskind, das geboren wurde, zu Gott selbst. Jesus, ich danke dir, dass du geboren wurdest, dass wir das singen dürfen, dass wir das weitererzählen dürfen, über die Berge und überall hin, ja, dass du geboren bist, dass das was verändert hat in dieser Welt, dass es was verändert hat in unserem Leben. Das ist eine wirklich schöne Botschaft, die wir an Weihnachten feiern, die vielleicht manchmal untergeht in allen den Sachen, die wir so tun. Und ich bitte dich, dass du uns heute im Gottesdienst zeigst, was das bedeutet, dass du geboren wurdest, was das für uns hier in Würzburg bedeutet, was es auf den Philippinen bedeutet und sonst wo in der Welt. Amen. Ja, ich habe schon gesagt, Weihnachten, das ist die Zeit, wo hin und wieder auch mal das Eigentliche untergeht, weil man viel, viel zu tun hat. Meine Frau hat mich streng ermahnt, das für die Nicht-Bayern zu übersetzen. Ja? Also ich komme nicht aus Franken. Karl Valentin, bekannter Kabarettist aus der Mitte des Jahrhunderts oder dem Anfang des Jahrhunderts. Die Stadezeit, das ist die stille Zeit, der Advent. Ja? Und vielleicht kennt ihr das, wenn der Advent rum ist, dann wird es auch wieder ruhiger. Wir sind in dieser Stadenzeit angekommen. Der Weihnachtsmarkt steht. Diese Woche hatte Tammy, meine Kollegin, die auch Pastorin hier ist in der City Church, gerade drüben bei den Kindern, hatte in der Dienstbesprechung gebrannte Mandeln dabei. Und da dachte ich mir, oh, es ist Weihnachten geworden. Ja, es wird Weihnachten. Und ich habe schon alles geklärt, mit den Eltern telefoniert. Ja, wann besuchen wir die Eltern, wann besuchen wir die Schwiegereltern? Ist da der Bruder dabei oder wird er noch extra besucht? Und schenken wir uns gegenseitig was oder wichteln wir so im Kreis rum oder jeder ein Geschenk und wie machen wir das und gibt es einen Preisrahmen für das Geschenk oder werden wir das irgendwie anders machen? Solche Sachen, die man klären muss, ist alles geklärt. Das heißt, Weihnachten kann jetzt kommen. Mir persönlich macht das Spaß. So, ich komme damit gut klar. Ich weiß auch, dass es Menschen nicht so viel Spaß macht. Die finden es einfach anstrengend. Aber egal, ob man Christ ist oder nicht, ob man überhaupt an einen Gott glaubt oder nicht, ich glaube, bei den meisten Menschen regt Weihnachten doch die Fantasie an. Und es gibt so eine gewisse Faszination von dem Fest, die vielleicht im Stress manchmal untergeht, aber es gibt diese Faszination. Und wir wollen uns genau dieser Faszination auf die Spur begeben in der nächsten Predigtreihe. Jetzt muss ich den Drücker hier anbekommen. In der nächsten Predigtreihe, ja, machen wir uns auf die Suche nach Weihnachten. Sie heißt Suche Weihnachten. Und wir werden klassische Texte lesen, der Weihnachtsgeschichte, die ihr vielleicht schon kennt, verschiedenen Episoden daraus uns widmen und werden gleichzeitig immer fragen, was bedeutet das abseits von dieser ganzen Romantik und Glühweinbuden-Zauber, ja, was bedeutet es, dass Gott Mensch wird? Was ändert es auf dieser Welt? Was ändert es in meinem und in deinem Leben? Darum geht es in dieser Predigtreihe. Es gibt in unserer Kultur eine ganze Menge von Traditionen und Texten, die das ausdrücken. Und ihr werdet die immer wieder finden, vielleicht auch an ganz unerwarteter Stelle. Bis ich den Text mal angeschaut habe in Vorbereitung für diesen Gottesdienst, war mir nicht klar, dass Go Tell It on the Mountain ein Adventslied ist. Ja, ein Lied, was sich uns auf den Advent vorbereitet, was von der Geburt Jesu erzählt. Ich dachte so, das ist halt so ein Cowboy-Song irgendwie so, ja, so Banjo. Und aber es hat mit Weihnachten zu tun, auch ganz abgesehen von der Form. Wir bereiten uns im Advent letztlich einfach auf eine Geburt vor. Unabhängig, wie das dann kulturell ausschaut. Jetzt sind Geburtstage als kleines Kind, oder ich fand das so, als kleines Kind etwas ganz Faszinierendes. Beim Bergsteigen mit meinen Eltern, da war es dann heiß und ich habe geschwitzt und die Möglichkeit, mich weiter dazu zu bringen, einfach weiterzulaufen auf diesem Berg, war, den nächsten Kindergeburtstag zu planen, also mich abzulenken von diesem Weg. Und das hat mich fasziniert und dann bin ich einfach weitergelaufen und habe mit meiner Mutter geredet und bin in der Zeit auf den Berg hoch. So, das war ihre Chance, mit mir bergsteigen zu gehen. Als Kind fasziniert einen das. Als Erwachsener lässt diese Faszination etwas nach. Es ist inzwischen für mich okay, wenn ich an meinem Geburtstag einfach arbeiten muss. Da komme ich irgendwie drauf klar. Und es ist für mich okay, den Geburtstag auch irgendwie am nächsten Wochenende nachzufeiern, was ich als Kind ganz schlimm gefunden hätte. So diese Faszination, die lässt mit der Zeit nach. Aber es wird hier ein Kind geboren, nicht irgendein Kind. Weihnachten ist nicht einfach irgendein Geburtstag. Schon Jahrhunderte vorher und Monate vorher und Tage vorher, wir werden das jetzt dann in der Predigtreihe verfolgen, gab es wundersame, auch wunderliche Dinge, die rund um diese Geburt, diesen Geburtstag passiert sind. Zum Beispiel hat ein Prophet Jahre vorher, Jahrhunderte vorher vorausgesagt, wir predigen jetzt zusammen, das ist das Schwierige, dass wir uns ein Pult teilen. Stellt euch das vor, wie wenn ihr um die Bettdecke kämpft oder irgendwas. Jahrhunderte vorher hat ein Prophet Worte gesprochen, wo wir Christen denken, ja, da hat er von dieser Geburt geredet. Diesen Text werden wir heute näher anschauen. Es sind aber auch andere Sachen passiert. Ein Engel erscheint einer Frau, eine Frau wird schwanger, ohne dass sie Sex hatte mit ihrem Mann. Ein Hirten bekommt Engelserscheinungen, Weise aus dem Morgenland, ziehen kilometerweit quer durch den Mittleren Osten, um in einer Kleinstadt zu landen, die keiner kannte. Das alles passiert, was damals im Stall in Bethlehem passiert ist, das ändert alles. Und das hat so seinen Vorlauf und seine Folge. Und wir wollen das in den nächsten Wochen dem nachspüren, dass Gott einer von uns wird. Hier in Würzburg und woanders. Heute werden wir beide das tun. Und wir werden uns gemeinsam auf die Suche begeben nach Weihnachten, aber nach Weihnachten nicht in der Form von eben Christbaum und allem, sondern Gott wird ein Mensch. Was bedeutet das hier in Würzburg und was bedeutet das auf den Philippinen? In Israel, da lebte ein Mann Gottes, einer, zu dem Gott redet. Er hat das dem Volk mitgeteilt, er hat sie mit reinschauen lassen in das, was Gott ihm gezeigt hat, ein Prophet. Und er hatte eine Vision. Und diese Vision wird eben schon seit den ersten Christen, seit 2000 Jahren, immer wieder auf Jesus gedeutet. Und sie geht so los. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst große Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Gott ist wie ein Licht in dunkler Nacht. Und es scheint gerade über denen besonders hell, die im Dunkeln sitzen. Gott hat eine Schwäche für die Schwachen. Gott hat eine Schwäche für die Schwachen. Für die, die selber nicht glänzen, für die, die selber kein Licht sehen. Für diese Menschen hat Gott eine Schwäche. Und vielleicht sucht er sich genau deshalb Israel als sein Volk aus. Das Volk, dem dieser Prophet diese Botschaft weitergibt. Ein Volk, das klein ist. Ein kleines Nomadenvolk. Und dann bekommt es von Gott Land. Und dieses Land ist eingekeilt. Schon damals zwischen den antiken Supermächten, zwischen Assyrien und Ägypten, zwischen Babylon und dem Seleukidenreich und Rom. Das wechselt so über die Jahrhunderte, wer sie einkeilt, aber es ist immer so, dass sie so ein kleines Land sind. Eigentlich nur der Aufmarschplatz für große Reiche, wo sie durchziehen am Mittelmeer entlang. Und es ging diesem Volk meistens nicht gut, es saß im Dunkeln. Aber immer wieder macht dieses Volk eine Erfahrung, machen einzelne Menschen in diesem Volk die Erfahrung, ja, wir erleben Dunkelheit, aber es gibt ein Licht. Es gibt ein Licht in dieser Dunkelheit. Es gibt Hoffnung. Er ist da, auch in der Not, auch im Exil. In Gottes Gegenwart dürfen wir uns freuen. Auch wenn sonst vieles dunkel bleibt. Ja, vielleicht freut man sich sogar automatisch, wenn man diesem Gott begegnet. Und dann erlebt man Freude und diesen Jubel sogar, dass Leute jubeln, weil sie Gott begegnen. Das hat diese ganzen Menschen im Dunkeln, in schweren Zeiten miteinander verbunden, dass sie diese Freude erleben, wenn sie diesem Gott begegnen. Und auch heute passiert es, dass Menschen auch in schweren Situationen diesem Gott begegnen und Freude empfinden, Hoffnung schöpfen. Das erleben Menschen vielleicht ganz romantisch auf dem Weihnachtsmarkt, wird dir das in der nächsten Woche deutlich, wenn du daran denkst und du freust dich. Vielleicht aber auch in einer viel schwierigeren Situation. Und das erleben auch Menschen am anderen Ende der Welt, auf den Philippinen.
Wir haben schon gehört, dass Gott derselbe ist, egal ob hier in Würzburg oder sonst wo auf der Welt, und dass er Licht ist in dieser Welt. Und wenn wir uns zusammen auf diese 10.000 Kilometer lange Reise von hier aus begeben, ungefähr, auf die Philippinen, und eine Reise zu diesem Inselstaat in Südostasien und in die Hauptstadt Manila mit ihren, ja, sagen wir mal, mindestens 25 Millionen Einwohnern, in diese Stadt mit viel Chaos und Korruption, sozialer Ungerechtigkeit und einer scheinbar echt riesigen und unüberwindbaren Kluft zwischen Arm und Reich. Aber auch eine Stadt mit viel Leben und mit viel Potenzial und begabten Menschen, die Gott sieht und einfach unglaublich liebt. Und genau da in Manila lebt April, von der ich euch heute erzählen möchte. April ist eine junge Frau, Anfang 20, und sie ist das siebte von 10 Kindern. Ihre Mutter, ja, ist alleine für die Familie zuständig und die ganze Familie lebt in einem der vielen Slums in Manila. Und sie ist Teilnehmerin eines Stipendienprogramms der Allianzmission. Und dieses Projekt, LEAP heißt das, übersetzt heißt das Sprung, ist Englisch. Und das wurde 2011 ins Leben gerufen, nachdem viele Familien in Manila durch eine echt riesige Flut alles von ihrem eh schon wenigen Hab und Gut verloren hatten. Und es ist sehr schön, dass sich das Projekt schon im vierten Jahr befindet. Und zu fast allen Familien haben wir als Team vor Ort guten Kontakt. Sie werden wöchentlich besucht und schon längst hat sich das Projekt von einem reinen Unterstützungsprogramm, Stipendienprogramm, zu einem Familienprogramm entwickelt. Mit Begleitung und Fortbildung, Seelsorge und Unterstützung bei Amtsgängen und so weiter, viel mehr. Und die Familien haben Vertrauen gefasst und so ist echt die Möglichkeit da, ihnen weit über diese schulische Unterstützung der Kinder, sie zu begleiten und ihnen zu begegnen. Und im März, April dieses Jahres, also März, April ist immer das Ende des philippinischen Schuljahres, da konnten 6 dieser Stipendien aus dem Programm entweder die Highschool oder sogar das College abschließen. Und das war auch ein echter Grund zum Feiern. Und auch mit April, sie ist von Geburt an sehr herzkrank. Wer sich da ein bisschen auskennt, das erkennt man auch auf dem Foto. Sie ist einfach sehr dünn und körperlich sehr anfällig und zerbrechlich. Und die Ärzte haben ihr schon vor Jahren prognostiziert, dass sie bald sterben würde. Und trotz dieser sehr negativen Prognose hat man sich entschlossen, sie in das Programm mit aufzunehmen. Und es sollte echt ein Zeichen der Hoffnung sein für sie, für ihre Familie, für das Umfeld. Und es war sehr schön zu sehen, wie stolz sie waren und ihre Familie, dass sie den Abschluss geschafft hat, dass sie einen College-Abschluss machen konnte und jetzt ausgebildete Lehrerin ist. Und dass sie die Ausbildung echt gut überstanden hat, trotz der körperlichen Probleme. Und ob sie wirklich ja eine volle Stelle als Lehrerin irgendwo ausfüllen kann, das ist noch unklar. Und es ist ein riesen Gebetsanliegen, dass sie die richtige Stelle findet, wo sie hineinpasst mit ihren Kapazitäten. Und egal aber, wo sie landen wird, eins ist echt sicher, dass sie ein Segen sein wird mit ihrer eigenen und auch schweren Geschichte und ihrem festen Gottvertrauen vor allem. Dass mit all dem, was sie über Jahre mit Gott erlebt hat und die Hoffnung, die sie ausstrahlt. Und ich habe sie letztes Jahr kennengelernt. Und ich war echt überwältigt, welchen Frieden und welches tiefe Vertrauen und auch welche Freude, vielleicht kann man es auch Jubel nennen teilweise, sie ausstrahlt, trotz allem, und das ist das Wort, trotz allem, was sie so erlebt, was sie durchmachen musste, in welchen Situationen sie aufgewachsen ist. Und das ist für mich ein Riesenzeichen und eine große Ermutigung für mich persönlich, aber auch für uns alle, dass der allmächtige Gott jedes Leben sieht und in den dunkelsten Flecken der Welt Licht ist. Und uns vor allem daran teilhaben lässt und uns das auch sehen lässt.
Bei allem Jubel und aller Freude, die auch solche Menschen bei uns auslösen, wenn wir sehen, dass Menschen auch in schwierigen Situationen Hoffnung ausstrahlen, wissen wir Christen natürlich auch, dass nicht alles passt in dieser Welt. Wir merken das in der Vorweihnachtszeit, es ist viel los in unserem Land, irgendwie auch sonst wo in der Welt, und es ist nicht alles in Ordnung. Es gibt Unterdrückung und es gibt Krieg, es gibt Flucht und Vertreibung. Und obwohl es das alles ja immer noch gibt, damals gab und immer noch gibt, erleben Menschen auch, dass sie befreit werden. Erleben Menschen auch, dass Gott Frieden schenkt. Und er tut das immer schon. Der Prophet beschreibt das so: Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und die Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, der durch Blut geschleift wird, verbrannt und vom Feuer verzehrt. Es gibt Sachen, die bedrücken uns. Ungerechtigkeit, Leid, Sklaverei, Treiber. Es gibt Soldatenstiefel, und es sind Hunderttausende in diesem Land unter uns, die noch vor wenigen Wochen und Monaten genau das erlebt haben, dass Menschen blutige Kleider haben, weil Krieg herrscht, weil sie verwundet wurden, weil sie vielleicht gestorben sind. Es gibt Soldatenstiefel, die dröhnend einhergehen, und diese Woche haben wir uns das Land entschieden, dass wir ein Teil davon sind, dass wir daran einen Teil haben, dass auch wir kämpfen werden. Und gleichzeitig gibt es Zeichen und konkrete Situationen, in denen sich der Friede durchsetzt, wo wir genau das merken. Momente und Situationen, wo wir merken, hier kommt Gottes Friede in diese Welt. Wir erleben das vielleicht hier in Deutschland, wenn Leute, Flüchtlinge, die aus dieser Situation flüchten, offen empfangen, herzlich empfangen und sie nicht abweisen. Wenn sie keine Brandsätze werfen, sondern ein Kuscheltier für das Kind vorbeibringen. Wenn Menschen sich einsetzen für faire Arbeitsbedingungen, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, diesen Stock des Treibers zu zerstören. Und wir sehen das nicht nur hier, sondern Elena erlebt es auch auf den Philippinen.
Gerade ist es oft so schwer, wenn jemand kommt und von einem anderen Land erzählt, dann denken viele, ja, wir haben doch selbst genug Probleme in unserem eigenen Land. Und das ist wahr. Es gibt viel Ungerechtigkeit und viel Probleme. Und es ist echt Tatsache, dass es die gibt auf der ganzen Welt. Zerstörung und Leid und Ungerechtigkeit, und das nicht zu knapp. Und auf den Philippinen eben auch. Und ich erzähle das heute Morgen, weil dieses Land mir eben so auf dem Herzen liegt und ich das weitergeben möchte. Und Zerstörung gibt es auf den Philippinen, wenn es zum Beispiel, wenn ein Land zum Beispiel einer Naturgewalt wie in einem Taifun, die es viele gibt im Jahr dort, ausgeliefert ist und nichts dagegen tun kann, weil es eh schon schlechte wirtschaftliche Situation ist und Infrastruktur. Und Leid, wenn Menschen alles verlieren, auch Familienmitglieder und Freunde. Und Ungerechtigkeit, wenn zum Beispiel durch Korruption Hilfsgüter und Gelder niemals diejenigen erreichen, die ja es eigentlich am nötigsten hätten. Im November 2013, ist jetzt schon über 2 Jahre her, und das haben auch sehr viele mitbekommen, hinterließ ein sehr, sehr schwerer Taifun größte Zerstörung auf den Philippinen, mit tausenden Toten und Verletzten und irgendwie ganz, ganz vielen Unzähligen, die ja aller Existenzgrundlage beraubt wurden. Und betroffen waren vor allem die östlichen Inseln der Philippinen, und da auch eine kleine Stadt oder eher ein Dorf, und das heißt Hernani. Dort gibt es auch eine kleine freie evangelische Gemeinde. Tagelang hatte man keinen Kontakt zu ihnen und sie hatten kein Wasser, kein Strom für Wochen. Viele waren gestorben und irgendwie waren alle irgendwie beeinflusst und getroffen worden davon. Und ein paar Wochen nach der Katastrophe, als sich das Gröbste ein bisschen gelegt hatte, hat sich eine kleine Gruppe von Christen aus Gemeinden in Manila, Filipinos, auf den Weg gemacht. Und das sind mehrere Stunden, die man da unterwegs ist, bis man da ist, um diesen Menschen zur Seite zu stehen. Und die Gruppe hat den Pastor besucht, die Gemeinde und die Menschen in Hernani. Und dann fragt man sich, was haben die denn da gemacht? Was konnten die denn da tun? Sie haben Zeit mit ihnen verbracht. Und sie haben zusammen gelesen und gegessen und gespielt und gebetet und gelacht und geweint, Anteil genommen. Und die Frau des Pastors, die hat mir letztes Jahr erzählt, dass diese Gruppe sie selbst und viele Menschen in Hernani am tiefsten berührten, tiefer als alle internationalen Organisationen, die gekommen waren, um zu helfen, weil sie Licht in diese sehr schreckliche und furchtbare Situation gebracht haben, durch ihre Anwesenheit. Und dabei war auch eine junge Frau aus Manila, ihr Name ist Che. Und Che ist auch eine junge Frau, Mitte 20, sie ist Erzieherin, kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und ist eine tolle und intelligente Frau, die Begeisterung ausstrahlt und mitreisen kann. Und die ist für mich ein sehr, sehr großes Vorbild. Ihr war es wichtig, für andere da zu sein, in großer Not, vielleicht sogar ohne tatsächlich was an der Situation ändern zu können in dem Moment, aber Anteil zu nehmen und Hoffnung zu schenken. Und jetzt ist sie über ein halbes Jahr schon wieder in Hernani und bleibt dort für mindestens noch ein Jahr. In Hernani wurden auch da große Teile der Infrastruktur zerstört, auch alle Schulen und Einrichtungen für Kinder wurden zerstört. Und so wurde letztes Jahr oder jetzt im vergangenen Jahr ein Langzeitprojekt begonnen. Und durch das die schulische Ausbildung von Kindern einfach gefördert werden soll. Es gibt schon einige Nachhilfezentren in dieser Form, auch in Manila, in verschiedenen Gemeinden. Und von Seiten der Ortsregierung in Hernani wurden wir sehr herzlich darum gebeten und eingeladen als Allianzmission, uns in die Richtung zu investieren. Und es sind neue Gemeinderäume gebaut worden und in diesen Gemeinderäumen gibt es jetzt ein Nachhilfezentrum. Der erste Lesekurs hat jetzt gerade absolviert, habe ich bei Facebook gelesen. Und Che ist dorthin gegangen, um bei dem Aufbau und bei der Organisation zu helfen. Es war ein großer Schritt für sie. Sie hat es auch fröhlich gemacht, aber auch einige Sorgen mitgenommen. Denn sie hat ihre Familie in Manila zurückgelassen und Gemeinde. Sie ist nicht an das Leben auf dem Land gewohnt, was sehr, sehr anders ist als in der Stadt. Und aber das wollte sie gerne tun, weil Gott sie auch dazu beauftragt hat. Und Che und viele Geschwister in Manila sind wirklich ein lebendiges Zeugnis davon, was es heißt, Hoffnung zu geben. Und wo Gott sie hinstellen möchte, um Hoffnung zu verbreiten, Frieden und Aufbau. Und Che schafft es, das weiterzugeben, weil Gott sie dazu motiviert und ihr selbst Hoffnung schenkt.
Die Frage ist, wie wird das Wirklichkeit? Wird das dauerhaft nur in so kleinen Ansätzen im Leben von einzelnen Personen, wie bei April oder bei Che, Wirklichkeit, oder wird das mehr? Der Prophet fasst das in poetische Worte, in schöne Worte. Er spricht von der Geburt eines wundersamen Kindes. Das war viele hundert Jahre vor Christi Geburt. Und wir deuten das auf genau diesen Jesus. Er sagt, ich darf das gerne mitlesen. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das ist eine Vision, die Gott seinem Diener schenkt. Ein Kind, ein wundersames Kind, ein Wunderknabe wird geboren. Es ist mehr als ein einfaches Kind, es ist Gott selbst. Es ist ein Kind, das geboren wird, um da zu sein, um Hoffnung, Freude und Jubel zu bringen, um Befreiung und Friede zu verwirklichen. Und es ist ein Kind, das Gottes großen Plan mit dieser Welt verfolgt, das ihn verwirklicht, für dich und mit dir. Obwohl es ein Kind ist, trägt es Ehrennamen, die wir eher einem weisen alten Mann zuordnen würden, ein Wunderrat, einer, der auf wundersame Weise Rat weiß, das Richtige zu tun. Ein Gottheld, ein ewig Vater, ein Friedefürst. Das ist kein normales Kind, das ist Gott selbst, der kommt, um sein Friedensreich zu bauen. Sein Reich soll kommen und sein Wille soll geschehen. Das beten wir Christen immer wieder. Er kam einmal an Weihnachten auf diese Welt und wir sind überzeugt, er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und auch darauf bereiten wir uns am Advent vor, dass dieser Gott wiederkommt. Und in dieser Zeit dazwischen, da sind wir überzeugt, dass Gott uns gebraucht, dass er uns meint, dich und mich, dass du gemeint bist, dass ich gemeint bin, dass Elena gemeint sind. Wir zusammen als Gemeinde, wir sind Gottes Hände und Füße. Und er hat diesem Propheten die Vision gegeben, wie er sich sein Reich vorstellt, wenn wir das beten, dein Reich komme. Es ist dieses Friedensreich. Als dieser Wunderknabe erwachsen wird, fängt er an, öffentlich zu reden. Jesus Christus spricht als Rabbi zum Volk Gottes und sagt, dass wir an seiner Stelle dieses Reich bauen und dass er mit uns bauen wird, dass er uns seinen Geist senden wird, um mit ihm zu bauen. Mit seiner Hilfe, mit seinem Geist, in der Hoffnung, dass er wiederkommt und dieses Friedensreich vollenden wird. Darauf warten wir auch an Weihnachten. Es ist unsere Aufgabe, es ist deine Aufgabe und meine Aufgabe und unsere gemeinsame Aufgabe als Gemeinde, dieses Friedensreich Stück für Stück daran zu bauen, dass Hoffnung wird, dass Freude wird, dass Jubel wird, dass Friede und Barmherzigkeit wird. Es ist unsere Aufgabe, für Frieden und für Freiheit zu kämpfen, für Befreiung aus der Unterdrückung hier in Würzburg und auf den Philippinen. Das kann ganz unterschiedlich ausschauen, aber da liegt Gottes Sehnsucht, sein Eifer, danach sehnt er sich.
Ich habe bei der Vorbereitung gedacht und das nochmal so auch empfunden, dass es echt das tollste Geschenk ist, dass wir Teil sein können und teilhaben dürfen an dieser Sehnsucht Gottes, dass er uns weiter sehen lassen möchte als unser eigenes Leben und unseren eigenen Horizont, der oft sehr begrenzt ist. Und ich will euch auch daran teilhaben, wie Gott Christen in Manila gebraucht, um sein Friedensreich zu bauen. Zum Beispiel, unter anderem, mit dem Projekt Kapit Bisig, das ist ein sehr neues Projekt, hat erst vor 2 Wochen begonnen. Das ist Tagalog und übersetzt heißt es ungefähr so viel wie miteinander gehen und einander unter die Arme greifen, wie ihr auf dem Logo auch schön sehen könnt. Und es gibt auch einen deutschen Titel, der heißt Mittendrin. Das drückt es auch gut aus, finde ich, was das Anliegen der Christen vor Ort und auch dem Team der Allianzmission ist, nämlich mittendrin zu sein, da zu sein, und da zu leben und zu arbeiten und zu handeln, wo wir gebraucht werden, wo Gott uns hinstellt. Und bei diesem Projekt handelt es sich um ein Community Center, eine Art Gemeindezentrum für und in dem Armenviertel Kabisig. Da gibt es ein tolles Wortspiel, Kabisig, Kapit Bisig. Und wie ist das Projekt entstanden? Und ich finde, das ist auf eine sehr schöne Art und Weise entstanden. Ich habe schon davon berichtet, dass es in Manila ja viel Probleme gibt. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Soziale Ungerechtigkeit, extreme Armut, aber eben auch tolle Menschen, begabte Menschen und auch lebendige Gemeinden. Menschen, die als Christen Verantwortung für ihr Umfeld und ihre Gesellschaft übernehmen möchten und Christen, die dem nach innen fokussiert sein von Gemeinden entgegenwirken wollen, indem sie rausgehen. Und dem Team vor Ort ist es sehr wichtig und deshalb fühle ich mich da auch so zugehörig, gemeinsam mit unseren Geschwistern, mit den Christen vor Ort zu arbeiten, uns verbunden zu sehen. Und so hat sich vor gut einem Jahr, da seht ihr oben dieses Foto, dieses Gruppenfoto, ein Team gebildet, was aus Christen verschiedenster Gemeinden besteht und Mitgliedern des AM-Teams. Und sie haben gemeinsam überlegt und geplant, was sie tun können als Gemeinden. Und sie sind in verschiedene Gebiete gegangen, wirklich tatsächlich rausgegangen, haben beobachtet, welche Probleme gibt es hier, welche Potenziale haben wir aber auch in dem Stadtteil. Wer wohnt hier, welche Akteure gibt es, wer sind die verantwortlichen Personen und gemeinsam überlegt, welche tatsächlichen Aktionen und Projekte können wir denn hier machen und beginnen und wie können wir da den Menschen und dem Stadtteil hilfreich sein. Und ich habe gesagt, vor 2 Wochen ist der Startschuss gefallen. Und genau, da seht ihr nochmal die Planungsphase auf dem Foto. Und wenn man so gemeinsam plant, ist es auch oft spannend und herausfordernd. Und vor 2 Wochen ist der Startschuss gefallen für dieses Gemeinschaftszentrum, wo Raum für neue und verschiedenste Projekte ist. Zum Beispiel ein Anlaufpunkt für Straßenkinder mit Basisangeboten, sei es ein sicherer Ort, wo sie spielen können, wo sie satt zu essen bekommen, wo sie ja, sich sicher fühlen können, wo sie spielen können. Oder zum Beispiel auch ein Gartenprojekt, wo mit einfachen Grundlagen Ideen entwickelt werden, wie kann ich um mein kleines Hütchen herum in halb aufgeschnittenen Colaflaschen zum Beispiel was heranziehen, was gut für meinen Lebensunterhalt ist, wo ich ein bisschen für meinen Lebensunterhalt selbst sorgen kann. Und hauptsächlich ist der Wunsch des Planungsteams, einen Ort zu schaffen, wo Begegnung stattfindet und wo Menschen Gott erfahren. Und es ist und bleibt spannend, wenn man mit vielen Leuten was zusammen macht. Alleine ist manchmal vielleicht einfacher, aber weniger wirkungsvoll vielleicht. Und alle tun das im Vertrauen, dass Gott tatsächlich und wirklich Menschenherzen und Leben heilen und verändern kann. Nicht sie selbst, sondern Gott. Und uns seine Kinder dafür gebrauchen möchte. Wir haben es gehört, seine Hände und Füße sein. Und Teil von dieser leidenschaftlichen Sehnsucht Gottes für diese Welt zu sein.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.